Heute wollen wir uns um Kommandosprachen einerseits kümmern. Sagen Sie, das kommt doch heute gar nicht mehr vor. Ich möchte Ihnen aber gleich vorab sagen, ich glaube, das ist das, was jeden Informatiker, jede Informatikerin irgendwann im Berufsleben mal überfallen wird. Dass sie in irgendeiner Form eine kleine Kommandosprache entwickeln müssen. Vielleicht auch eine größere. Und dass es sehr, sehr viel Sinn macht, sich da wirklich Gedanken drüber zu machen, werden wir im Laufe dieser Veranstaltung sehen. Ganz kurz, eigentlich zu kurz für den State of the Art, aber sprechen wir heute auch noch über natürlich-sprachliche Schnittstellen. Ja, also der Hauptteil, eindeutig der Hauptteil, liegt auf Kommandosprachen und das, was man dabei bedenken sollte. Aber beginnen wir mit einem kleinen Rückblick. Wir waren ja einige Wochen jetzt nicht zusammen, also 4 Wochen. Da macht es, glaube ich, schon Sinn, sich das wieder ins Gedächtnis zu holen. Wir haben also uns über Menüs und Formulare unterhalten. Das sind eben Sachen, die jeder von Ihnen wirklich kennt. Ist eigentlich das Standardwerkzeug an WIMP-Schnittstellen, Windows Icons, Menüs und Pointing Devices, so heißen sie ja schon. So. Und da haben wir uns verschiedene Ausprägungsformen, auch Sonderformen angeschaut, wie zum Beispiel diese Kreisscheiben und dergleichen mehr und haben versucht, Vor- und Nachteile abzuklären, dass das also insbesondere kontextabhängig also innerhalb eines Fensters sehr, sehr viel Sinn macht und haben eben diese speziellen Formen besprochen. Wir haben auch Toolbars besprochen, die man dann positionieren kann auf dem Bildschirm. Wir haben Sonderlösungen für lange Auswahllisten besprochen, also lange Auswahllisten irgendwas zwischen 10 und 500 Items. Das können Sie nicht mehr so behandeln wie normal und üblich. Da vielleicht so Fisheye-Techniken einzusetzen und so weiter. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was Ihr Prototypsystem Ihnen erlaubt oder Ihr User-Interface-Entwicklungssystem. Aber gegebenenfalls hätten Sie auch die Chance, so etwas von Grund auf zu implementieren. Wir haben gesprochen über die Regeln zum Menü-Layout. Entscheidend ist, verwenden Sie immer aufgabenspezifische Semantik für die Strukturierung der Menüs. Ja. Know your user. Ganz essentiell. Lernen Sie auch genug von ihm, um das Aufgabenfeld zu beherrschen. Also wenn Sie es aus der Sicht betrachten, reflektieren Sie vielleicht nochmal, warum wir immer sagen, okay, Anwendungsfächer sind ganz, ganz wichtig. Sind natürlich wichtig, um zum Beispiel die Basis einer Terminologie eines potenziellen Anwenders überhaupt zu beherrschen. Die Tech-Talk an diesen Oberflächen verwenden, das ist in der Regel immer falsch. Bevorzugen Sie, wenn Sie die Wahl haben, flache vor schmalen und tiefen Menüs, denken Sie immer an die Graphical Magic Number 7. Das heißt, 7 Einträge in Menüs sind genug. Versuchen Sie, damit umzugehen. Also machen Sie es eher breit, am Anfang breit auffächern, als dass man 3 oder 4 Menüstufen heruntergehen muss. Visualisieren Sie immer das Heruntergehen, machen Sie deutlich, was vorher ausgewählt ist. Überlasten Sie den Benutzer nicht damit, dass er sich merken muss, in welchem Zustand sein Interface ist. Visualisieren Sie das alles, wenn Sie irgendwelche Zustände im Menü haben. Verwenden Sie kurze Begriffe, soweit möglich, für Kategorien und auch jedes Menü-Item. Das ist wichtig. Kategorien sind oft sehr, sehr schwierig zu betiteln, weil sie unter Umständen in dem Anwendungskontext ungewöhnlich sind, unüblich sind. Dann tun Sie sich die Mühe und besprechen Sie mit den Anwendern genau, was Sie als Kategorietitel nehmen. Und gegebenenfalls überprüfen Sie die Konsistenz mit einer Grammatik. Auch das ist gegebenenfalls sinnvoll. Über Grammatiken werden wir aber gerade heute noch mal intensiver sprechen. So, das ist jetzt unser Vorgehen. Die Übersicht hatten Sie ja schon gesehen. Sie sieht sehr, sehr einfach aus. Sie werden trotzdem sehen, dass wir da eine ganze Menge zu sagen haben. Was ist das Prinzip? Wir nennen dies eben auch CLIs, also Command Language Interfaces. Die Befehle oder die Anweisungen an den Rechner werden als Text mit der Tastatur eingegeben. Das kennen Sie alle, egal von Word oder, also nicht von Word, von Windows oder stärker noch unter Linux. Und die Systemantwort erscheint dann auch auf dem Bildschirm, meistens in der Zeile darunter. Das hier unten ist zumindest aus meiner Sicht ziemlich schlecht zu lesen, aber ich denke, Sie kennen das. Und historisch ist das überhaupt das erste Interface, das den Usern angeboten wurde. Alle waren so aufgebaut zu einer bestimmten Zeit, die dann direkt nach der Lochkartenzeit überhaupt kam. Davor hatten nur die Operators gegebenenfalls solche Interfaces. So, auch heute, Sie kennen das von der Unix-Shell, von der MS-DOS-Shell, Sie kennen auch bei Datenbanksystemen, zum Beispiel SQL, wenn es ein SQL-Datenbanksystem ist, wo Sie direkt dieses SQL-Statement eingeben können. Sie kennen das sehr, sehr ähnlich, sind eben auch Programmiersprachen oder eben Scripting-Sprachen. Das alles hat dieselbe Basis. Gut, und wie Sie wissen, das ist für Sie gar nichts Neues, beschränkt man sich dann in dem Alphabet typischerweise auf das ASCII-Alphabet, oft noch mit weiteren Einschränkungen, so wie Sie es aus Programmiersprachen kennen. Und das Kennzeichen ist eigentlich das, dass die Eingaben beliebig lang sein können. Ich meine, wenn eine Kommandosprache eine zahlenorientierte hat, dann wird sie immer eine logische Verlängerung haben. Sie können tatsächlich beliebig lang ihre Kommandos formulieren. Und das macht sie eben mächtig. Ja. Auf der anderen Seite sind gerade bei der Ausgabe wenige Formatierungen möglich. Sie kennen das einfache ASCII-Alphabet, Sie kennen dann die Formatierung eben auch mit Escape-Sequenzen, also mit Fluchtsequenzen. Und üblich war da, zumindest in der Zeit, daher sollte man das auch kennen, zumindest den Begriff, die Fluchtsequenzen des VT100, das war ein Terminal, wie Sie es hier oben rechts sehen, der Firma Digital, also der Firma DEC. Und gut, seit 85 und wir betrachten ja im Wesentlichen den State of the Art, wurde dann auch zunächst erstmal als die Fenstersysteme aufgaben, genau dieses bis heute in ein Fenster verlagert. Das heißt, es gab dann virtuelle Terminals, so kennen Sie es heute auch, die Shells, die auf der grafischen Oberfläche eben das realisieren. Und da hat man dann den großen Vorteil, dass man da eben mehrere virtuelle Terminals offen haben kann und bedienen kann. Und diese dann typischerweise als Shell bezeichnet. Okay. Sehr, sehr üblich ist das gerade eben heute auch im Netzwerkbereich. Und tatsächlich ist Telnet, Fernbedienung, Tele, Terminal Emulator übers Netz eine der ganz ursprünglichen Anwendungen des Internets geworden. Das ist überhaupt das Verrückte. Das haben die Leute, die Entwickler des Internets gedacht, wäre eine der Schlüsselanwendungen, dass man übers Netz remote stehend irgendwelche Computer bedienen könnte. Ist ja auch wichtig, keine Frage, aber war nie eine Killer-Applikation des World Wide Webs. Vollkommen überraschend. Für die Entwickler damals, muss man sich immer klar machen, warum war das für die vollkommen überraschend. aber es war so, wurde die E-Mail die erste Killer-Applikation des Internets. Das machte sofort jeder, der Zugang zum Internet hatte. Telnet machten ein paar. Wichtiger waren dann File-Transfer-Geschichten. Aber Telnet ist diese Remote, das Remote-Display. Und typische Nutzungen auch heute noch sind natürlich unter Linux, unter Unix in allgemeiner Art, sind aber auch im Datenbankbereich, ist gerade im Netzwerkbereich, also Cisco hat da auch eine eigene Sprache, iOS. Das sind auch, wenn Sie so wollen, typischerweise egal, ob Datenbankfreaks jetzt oder Netzwerkleute, das sind echte Power-User. Und für die ist es halt auch nicht problematisch, wenn die Mächtigkeit dagegen stimmt, eine spezielle Sprache zu lernen. Und darum, Sie werden es auch bis heute sehen, gibt es viele Freaks, die nie davon Abstand nehmen würden, sondern anstelle irgendeiner grafischen Benutzung immer diese Telnet oder diese, im Grunde genommen, diese historischen Interfaces weiter benutzen werden. Was ist der große Vorteil? Der Vorteil ist schlicht und einfach die Mächtigkeit. Also die Mächtigkeit auch, die Sie im Allgemeinen in einer Programmiersprache haben, unser Hauptarbeitswerkzeug. Und der Wortschatz kann eben auf die Anwendung zugeschnitten sein, seien Sie im SQL-Bereich, muss nicht nur eine allgemeine Programmiersprache sein oder eben das berühmte Directory oder Remove und so weiter und so weiter. Meist haben diese Sprachen eine sehr einfache Syntax, sind also noch einfacher als Programmiersprachen. Wir werden darüber nachdenken gleich, was ist denn gut sich zu merken, was kann man sich gut merken und was ist eher nicht so gut. In der Regel erlauben diese Sprachen alle so etwas wie ein Unterprogramm zu schreiben oder Befehlssequenzen zu formulieren und die getrennt abzuspeichern und damit natürlich individuell dann gewissermaßen den Sprachumfang zu erweitern. Also in Windows sind das die berühmten WAT-Dateien. Weiterhin, welche Vorteile haben Sie noch? Die Flexibilität schlicht und einfach. Der Benutzer kann jederzeit einen beliebigen Befehl eingeben, also sobald er eine Eingabeaufforderung hat, den berühmten Prompt, dann kann er einen Befehl eingeben. Und es ist von der Logik vielleicht, also von der Semantik, von der Syntax in der Regel vorgegeben, in welcher Reihenfolge die Befehle abzugeben sind. Es ist schnell und effizient für Nutzer, die diese Sprache kennen. Für uns auch immer noch wichtig, gerade wenn Sie an Smartphones denken. Ja, auch auf einem Smartphone können Sie wunderbar eine einfache Terminal-Oberfläche simulieren, also Telnet direkt geht. Wenn Sie dann ein User sind, der in der Lage ist, Ihre Anwendung von dort aus zu bedienen, ist das prima. Also geringer Platzbedarf oder eben viele solcher Fenster gleichzeitig aufzuhaben, macht es sehr, sehr sinnvoll. Auch gerade für Bedienungen, auch für Smartphones sind interessant, deshalb, weil die Übertragungsbandbreite, weil der Text hin und her geschickt wird, sehr, sehr gering ist. Keine Bilder, keine Verschönerung. Aber es gibt natürlich auch gravierende Nachteile. Bei einem Standard-User werden Sie selten Kenntnisse erwarten können von solchen Interfaces. Das liegt einfach daran, dass es vergleichsweise schwierig zu erlernen ist. Sie selber wissen auch, ich muss Ihnen das gar nicht erzählen, wie mühsam es ist, programmieren zu lernen. Und der Vergleich mit einer Programmiersprache ist ja gar nicht überzogen. Es ist im Prinzip ja genau dasselbe. Ja. Und das können Sie einfach nicht jedem Benutzer zumuten. Sie müssen ja nicht nur in der Regel den kleinen Funktionsumfang der Schlüsselworte kennen, sondern Sie müssen ja auch Reihenfolge der Parameter, Optionen, all diese Möglichkeiten müssen Sie ja haben. Meist aus Effizienzgründen verfallen dann auch die Entwickler darauf, in der Regel sehr kryptische Kommandos zu haben. Überlegen Sie sich einfach mal bei Unix die Abkürzungsphilosophie, die dahinter steht oder stehen könnte bei den verschiedenen Kommandos. Gerade bei Unix ist das sehr, sehr, sehr merkwürdig. Wir werden das gleich nochmal besprechen. Eigentlich fast keine Einheitlichkeit. Macht es schwer, sich das zu merken. Und gut, für einige User ist es auch durchaus ein Problem, dass man Schreibmaschinenkenntnisse braucht. Also je schneller man schreibt, umso schneller ist man mit solchen Interfaces. Auf der anderen Seite sind sie natürlich sehr fehleranfällig. Ich meine, selbst geübte User, die werden immer sehen, dass die am häufigsten bediente Taste der Tastatur der Return-Button ist, weil sie sich einfach vertippt haben, das dann sehen und dann wieder neu schreiben. Ne? Das ist natürlich sehr fehleranfällig, das ist klar. Aber welche Bedeutung haben die jetzt? Ich meine, ich erzähle Ihnen sogar relativ viel, das ist das Thema einer ganzen Doppelstunde. Aber es ist nicht nur ich, der sagt, okay, das ist etwas Wichtiges. Ich meine, das war einer der Hauptkritikpunkte, nicht der einzige Kritikpunkt an den alten Windows-Systemen. Ja, also diese relativ schwache Kommandosprache zu der Zeit. Die war sehr, sehr schwach ausgeprägt, insbesondere verglichen mit Unix oder Linux. Und deshalb hat sich Microsoft dann auch entschlossen, gerade für Windows 7 eine neue sogenannte PowerShell dann zu entwickeln. Und die haben sehr, sehr, sehr viel Geld da reingesteckt. Ganz einfach, weil sie auf diese Art und Weise natürlich auch den Servermarkt mit erobern wollten. Und sie wussten ganz genau, den Administratoren kommen sie überhaupt nur nahe, wenn sie eine leistungsfähige Shell haben. Und nicht unerwartet, aus vielen Gründen, aber sind sie mit ihrer PowerShell also sehr, sehr nah an die Unix-Shell herangerückt. Die Unix-Shell hat einige Defizite, die schauen wir uns dann nachher noch an, aber im Großen und Ganzen ist es das, was die User kennen, und dann um den Umstieg zu erleichtern, geht man halt relativ nah da heran. Und ansonsten hat man sehr, sehr ähnliche Konstrukte, also unter anderem auch den senkrechten Strich für die Pipe, wie in der Unix-Shell. So, jetzt sprechen wir mal über die Funktionalitäten. Das heißt, angenommen, Sie sind aufgefordert, und wir werden gleich die Anwendungsbereiche dann noch sehen, so etwas zu machen für Ihre Software, die Sie neu entwickeln. Wie würden Sie jetzt eine solche Kommandosprachenstruktur entwerfen? Sie können natürlich sagen, okay, dann nehme ich mir ein Beispiel, aber möglicherweise nehmen Sie gerade das falsche Beispiel oder ein schlechtes Beispiel und bilden das nach. Das heißt, wir gucken uns einfach mal vom Grund auf an, wie man das machen könnte. Das ist genau dasselbe wie an jeder anderen Stelle auch. Identifizieren Sie die User Tasks als erstes, das, was Sie ausführen müssen. Typischerweise 1:1 Funktionalitäten mit den Objekten oder mit Aktionen und Objekten. Häufig, was häufig falsch gemacht wird, ist, dass Sie in einem Kommando zu viele Aktionen und Objekte haben. Das ist verwirrend für den Anwender, das müssen Sie ganz klar sehen. Es ist weniger problematisch, wenn er dann 2 oder 3 Zeilen schreiben muss, anstelle von einer Zeile. Sie müssen immer im Hinterkopf behalten. Er muss das alles lernen. Und es nutzt ja überhaupt nichts, wenn Sie als Entwickler dann später der Einzige sind, der diese Sprache beherrscht. Ja? Also Sie müssen schon ganz konsequent vom User ausdenken. Auf der anderen Seite brauchen Sie natürlich auch eine genügende Anzahl von Kommandos, um alle Aktionen ohne Frustrationen durchführen zu können. Aber dass das sehr, sehr leistungsfähig ist, sehen Sie an bestimmten Spezialsprachen. Zum Beispiel, heute ja nicht mehr so üblich, aber der Parketthandel wurde oft aufgrund des Rauschens, das heißt der Lautstärke und der vielen Personen, die auf dem Parkett waren, durch Zeichen abgegeben. Und es waren einfach international bestimmte Zeichen vereinbart. Und das hat prima funktioniert. Das heißt, Leute konnten auf Sicht, konnten sie einen Handel und auch Abschlüsse durchführen. Das ist keine Geheimsprache gewesen, ganz im Gegenteil. Das mussten die Leute auch lernen. Aber sehr, sehr wenige Kommandos, anwendungsabhängig. Also es ist keine Gestensprache, die man vielleicht für schwer Hörbehinderte oder so eingeführt hat, sondern es ist echt eine Spezialsprache für diese Börsengeschäfte auf dem Parkett. Und Sie sehen, dass Buy und Sell natürlich ganz klar ist und Ziffern sind ganz klar und dann Verfallsdatum. Wenn Sie ein Angebot abgeben oder wenn Sie ein Gebot abgeben, auch das ist ganz klar. Das heißt, genau dieses wurde hier durchgezogen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. So, und das wollen wir jetzt mal übertragen. Was sind jetzt die Grundlagen des Sprachdesigns? Oder was müssen Sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Okay, die Sprache, die Sie benutzen, muss präzise sein, sie muss kompakt sein, sie muss einfach zu lernen und zu schreiben sein, ja. Und sie muss auch einfach erlernbar sein und gut zu memorieren. Darüber werden wir gleich nochmal ein bisschen reflektieren. Was heißt denn gut zu memorieren? Zum Beispiel die Gedächtnisprinzipien, die wir kennen sollten dazu, ist, was hilft uns Menschen, sich so etwas zu merken? Das sind genau, jetzt hier doppelt benutzt, alle Attribute oder Aspekte von Farbenpracht. Es beginnt, wir merken uns Dinge besonders gut, wenn damit unsere Fantasie angeregt wird. Wir merken Dinge besonders gut, wenn wir bestimmte Reihenfolgen oder Ordnungen haben. Ein mnemonisches Prinzip ist zum Beispiel auch, bestimmten Bildern, also Szenenbildern, Zahlen zuzuordnen. Wir merken uns Sachen, wenn wir uns ganze Szenen vorstellen können dazu, also nicht nur einzelne Bilder, sondern Aktionen. Verrückterweise merken wir uns auch immer Sachen, wenn es irgendwas mit Erotik zu tun hat, mit Sex zu tun hat, können darüber schmunzeln, ist vollkommen berechtigt. Es ist aber leider so, das merken sich die Menschen. Wenn wir entsprechende Assoziationen aufgebaut haben, können wir auch mit Nummern sehr, sehr gut umgehen. Meistens geschieht das über Bilder. Wir neigen dazu, eben uns positive Sachen zu behalten und Negatives zu verdrängen. Also versuchen Sie nie, negative Sachen so auszudrücken. Farblich sollte es Reichtum sein. Farbe ist für uns Menschen ein besonderer Reiz. Also Assoziationen sind sehr, sehr wichtig. Zu Erlebtem, nicht Vergessenen. Ich glaube, ich hatte mit Ihnen das auch schon mal durchgezogen. Was merken Sie sich eigentlich? Ihr Langzeitgedächtnis ist unheimlich stabil, ist vollkommen unbegrenzt, also zumindest sind keine Grenzen bekannt. Darum können Sie sich sehr, sehr viele Assoziationen merken. Codes, Humor ist auch immer gut und einfach Sachen, die die Leute beeindrucken, tiefe Eindrücke hinterlassen, auch das ist immer gut. Ja gut, aber das ist so allgemeinpsychologisch, was können wir vielleicht noch nichts mit anfangen. Wir gucken uns das gleich mal genauer an. Also was wollen wir erreichen? Wir wollen eine gute Korrespondenz zwischen dem Anwendungskontext und unserer Notation erreichen. Wir wollen eine bequeme Anwendbarkeit erreichen, um die Aufgaben des Anwendungsgebietes optimal durchzuführen. Wir sollten immer, wenn möglich, Kompatibilität, die vielleicht zu existierenden Notationen, also wenn Notationen schon existieren, auf jeden Fall einhalten. Wir sollten überlegen, klar, es ist eher für Experten, aber unter Umständen müssen auch Novizen damit umgehen. Das heißt, wir müssen die Novizen unterstützen, soweit es geht. Es muss mächtig genau oder expressiv genau sein. Das heißt, die Leute müssen angeregt werden, mit dieser Sprache zu arbeiten und auszuprobieren. Und letztlich sollen sie auch, das ist auch eine schöne Sprache sein. Wir werden jetzt weitere Aspekte noch betrachten. Gut, das Wichtigste und etwas Ähnliches hatten wir letztes Mal auch schon für Menüs aufgebaut, ist es, wenn Sie so etwas entwickeln, dass Sie auf jeden Fall wahrscheinlich eine grafische Darstellung für die Syntax und für die Möglichkeiten, die an bestimmten Stellen dann stehen, dass Sie das auf jeden Fall sich selber auch visualisieren. Das ist ganz, ganz wichtig, um an dieser Stelle nicht unter Umständen etwas zu vergessen. Also berühmt sind da die Transitionsdiagramme, hatten wir bei Menüs auch schon, sind auch hier natürlich anwendbar. Haben Sie ja auch, wurden Sie genug mit gequält in der Theorie, vielleicht auch nicht gequält, also auf jeden Fall haben Sie sich genügend damit beschäftigt. So, was ist jetzt zu empfehlen an Vorgehensweisen? Sie sollten versuchen, Listen in Interface Aktionen und Objekten, also Listen anzulegen für Aktionen und für Objekte. Das ist also sehr, sehr ähnlich, wie wir es beim Menüdesign auch gemacht haben. Und denken Sie immer daran, die Sprache soll nicht zu umfangreich sein, es sollen eher Low-Level-Interface-Systeme entwickelt werden. Die Komplexität oder Mächtigkeit entwickelt sich dann aus der Kombination dieser Low-Level-Befehle. Sie sollten sehr, sehr genau überlegen, ob Sie irgendeine destruktive Aktion haben. Das heißt, dass jetzt etwas zerstört wird in Ihrem System. Da müssen Sie drauf aufpassen. Ihr Anwender wird nur dann mit dieser Sprache eben auch bereit sein zu experimentieren und sie dann am Ende vielleicht mal beherrschen, wenn er die Möglichkeit hat, mögliche Fehler, die er selbst gemacht hat, zurückzusetzen. Also auch hier Undo-Mechanismen auf jeden Fall anbieten. Das klingt so einfach, ist aber in der Praxis oft das Aufwendigste im Interface selbst zu realisieren. Ja? Weil nicht jedes Kommando ist einfach zurücksetzbar. Also durch eine Umkehrrechnung, durch eine Umkehrfunktion wieder etablierbar. Stellen Sie sich vor, im Extremfall, Sie haben irgendwelche Tabellen komplett gelöscht, hat das System brav gemacht. Ja, wenn Sie keinen Zwischenstopp, keine Speicherung angelegt hatten davor, dann ist die eben weg, diese Tabelle in einer Datenbankanwendung. Okay, in SQL gibt es auch spezielle Mechanismen, um das eben beherrschen zu können. Aber es ist wichtig, dass der User weiß, er kann jedes Kommando rückgängig machen. Und gut, dann Fehlermeldungen, darüber müssen wir auch gleich nochmal genau sprechen. Die müssen auf jeden Fall in der User-Sprache formuliert sein und sie müssen auf jeden Fall Fehlermeldungen identifizieren. Das ist übrigens alles andere als ein Trivialtask, weil wenn Sie die Entwicklung eines Anwendungssystems oder welches Systems auch immer vor sich haben, und egal welche Methodik, aber nehmen wir jetzt mal an, Sie beginnen mit einem Lastenheft, das irgendwo hat der User gesagt, was er haben will. Diese Aufgabe, all die möglichen Fehlersituationen zu analysieren, zu erkennen, wird sich kaum ein User unterziehen. Das ist genau eines der wichtigen und auch aufwandsmäßig großen Teile, wenn Sie von einem Lastenheft zu einem Pflichtenheft übergehen. In einem Pflichtenheft muss die komplette Fehlerliste ausformuliert und abgenommen werden dann auch. Ja. Und das ist schwierig. Also ich sehe das auch bei meinen Mitarbeitern immer wieder. Genau dieses unterschätzen die Leute, wenn sie beginnen, eine Anwendung zu programmieren. Das ganze Abfangen der einzelnen Fehler, das Ausformulieren der Fehler und so weiter und so weiter. Das ist genauso schädlich in einem Projekt, wenn die Fehlermeldungen einfach schlecht formuliert sind und von der Anwendergruppe dann nicht verstanden werden. Ja? Und also ist es nicht spezifiziert, erfinden Sie das während der Programmierung, kostet Ihnen Zeit und Mühe und Sie sind noch nicht mal sicher dann, dass alles konsequent durchdacht ist. Es ist durchaus auch in der Sprache schon möglich und sinnvoll, gegebenenfalls für Experten dann zusätzliche Shortcuts anzubieten. Also Kommandos sowohl in einer Langversion, die man auch sprechen und ausschreiben kann, zu haben, als auch nochmal schwieriger dann zu merken, bestimmte Abkürzungen oder Shortcuts eben für Experten. Gut, wie strukturieren wir jetzt die Kommandos? Da gibt es mehrere Möglichkeiten und naja, der grundlegende Aspekt ist schlicht und einfach der, die Anzahl der Kommandos entspricht die Anzahl der möglichen Aktionen, die Sie eben durchführen wollen. Und zwar der möglichen Aktionen, das ist klar, so Aktionen wie Look, Go, Move und so weiter und so weiter. Problematisch, wenn Sie diesen Ansatz wählen, also alles versuchen abzubilden, dann haben Sie sehr, sehr, sehr viele Kommandos. Typische Beispiele hier sind VI oder Emacs. Sie sind keinesfalls reduziert auf das Minimum. Ja, ganz im Gegenteil, Sie haben sehr, sehr, sehr viele Kommandos. Und das wird zum Beispiel in diesem System so umgesetzt. Hier als Beispiel, schlecht lesbar, ich muss da auch die Auflösung runterstellen. Hier zum Beispiel ein Text-Adventure. Das heißt, eigentlich ist es besser, also das sind ja fast immer parameterlose Sachen oder mit wenig Parametern, ist es durchaus zu komplexeren Kommandosprachen überzugehen, wobei Sie dem User im Handbuch, das wird nicht ohne Handbuch gehen, so eine Sprache klar machen müssen, wie die Struktur ist. Typisch wäre so eine Struktur Aktion, Source, Destination. Und das müssen Sie dann auch durchhalten, dass das nach Möglichkeit bei allen Kommandos so ist. Wie Sie dann die Source angeben, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Hier, da können Sie zum Beispiel Copy from gleich Source to gleich Destination sagen. Dann könnte man das eben auch umstellen, also durch Keywords irgendwie realisiert. Sie können es durch Optionen machen, durch die Positionierung machen. Alles das ist möglich. Und wenn Sie eine so strenge Struktur einhalten und Sie müssen nicht mehrere Optionen realisieren, also das ist wichtig, sollten Sie eigentlich auch gar nicht, sondern konsequent eine Struktur. Gut. schauen wir uns mal Beispiele an. Und hier zwar haben wir hier oder weitere Möglichkeiten, das sind nämlich hierarchische Kommandostrukturen haben. Hierarchisch in der Hinsicht, dass sie eben durch Einrückungen oder Klammerbildung, wie auch immer, je nachdem, was das System erlaubt, eben Strukturen realisieren. Das heißt, das sind in der Regel Baumstrukturen. Beispiel ist VRML, Beispiel ist aber auch Python, das genau diese Einrückungen zur Strukturierung des Codes nutzt. Gut, und das liegt jetzt sehr, sehr ähnlich bei den Menüs. Wir wiederholen jetzt auch ein paar Sachen von den Menüs. Auch das gilt bei Kommandos. Haben wir letztes Mal aber schon besprochen. Insofern kann ich da schnell drüber gehen. Typische hierarchische Menüs, wie hier angegeben. Wir haben einmal eine hierarchische Formulierung, die sieht immer so aus, dass vorne die Aktion steht, dann was, also in diesem Fall können wir unterscheiden, Robot oder Arm, und dann hinten die Richtung wird formuliert. Also das ist ganz streng hierarchisch und wird immer genau in dieser Form gemacht. Man könnte genau dieses selbe Beispiel, das heißt irgendwie die Bewegung eines Roboters in der Form, könnte man auch absolut non-hierarchisch mit speziellen Begriffen machen. Das heißt, Change, Arm, Open, könnte man natürlich Release für sagen. Aber Sie sehen schon die Schwierigkeit, hier sich diese vielen Begriffe zu merken, verglichen mit diesem hierarchischen Ansatz, der genau denselben Befehl ausdrücken würde. Und jetzt nochmal die Unterscheidung kongruent oder nicht kongruent. Auch das ist hier nochmal durchgeführt. Links kongruent, da sehen Sie ganz, ganz strikt, es gibt nur die Aktionen Move und Change. Alles andere gibt es nicht. Und dann werden durch die Variation der übrigen Attribute die Sachen hinzugefügt. Das ist jetzt hier auf der nicht, also hierarchischen, aber nicht kongruenten Form durcheinander sortiert, also einfach nicht kongruent durchgezogen, und rechts dann das non-hierarchische. Wir haben uns letztes Mal dann auch angeschaut, wenn Sie, vielleicht erinnern Sie sich, da könnten wir jetzt mal eine Umfrage machen, das wäre so eine typische Frage, ist überhaupt was hängen geblieben. Aber was sind denn so Testscores, wo sind die Fehler am häufigsten und wo sind Omissions am häufigsten aufgetreten oder in welcher Häufigkeit? Ja, ich will das nicht übertreiben, die Grammatik hier, wir gucken uns das einfach an. Also hier für die Subjective Ratings, für die Einschätzung der Benutzer, gilt immer 1 wäre das Beste und 5 wäre das Schlechteste. Die Benutzer, wenn sie gefragt wurden, wie schätzen sie das Interface ein, raten verrückterweise dieses non-hierarchische, aber kongruente am besten. Ja. Während sie sehen hier einen deutlichen Unterschied, dass nicht kongruente und nicht hierarchische am schlechtesten abschneiden lassen. Aber das ist ja nicht der einzige Parameter, den wir betrachten wollen. Wir haben ja eben auch so Geschichten wie Fehler. Und tatsächlich ist es so, dass für die Nicht-Experten die Fehlerwahrscheinlichkeit bei dem hierarchischen am geringsten ist. Sie sehen aber auch den Preis, den Sie dafür bezahlen. Schauen Sie sich die Länge des Kommandos an. Ja? Das ist vollkommen klar, es ist genauso wie in Menüs. Da müssten Sie dann drei Menüfelder aufklicken. Genau dasselbe haben wir in der Programmiersprache auch. Und die Fehler sind eindeutig hier am kleinsten. Das heißt, wenn Sie eine ganz kongruente Form und eine streng hierarchische Form haben. Auch Die Omissions sind hier am kleinsten. Auch das entspricht eigentlich für diese streng hierarchische Form. Okay, das heißt, warum haben die User das aber runtergewertet? Ja, deshalb, weil es vergleichsweise lang ist. Gut, diese Entscheidung kann man Ihnen als Entwickler aber nicht abnehmen. Aber die Vorteile einer guten Struktur sind vollkommen klar. Denn das wurde mehrfach durch Studien belegt. Zum Beispiel Unix-Systeme, die eben nicht von der Struktur her eigentlich glänzen. Ja? Denn also nach dieser Studie entstehen zum Beispiel fürs Move-Kommando immerhin 18% Fehler bei Unix. Und das ist relativ häufig das Copy-Kommando 30%. Sie sollten auch ein bisschen, elegant oder konsistent, darüber kann man natürlich ein bisschen diskutieren, müssen wir jetzt nicht, aber natürlich hätten wir gerne eine möglichst elegante und konsistente Sache. Also jetzt nochmal elegant, klar, elegant ist dieses nicht-hierarchische System, das ist zweifellos sehr elegant, sehr schnell und eigentlich natürlich die gleiche Präzision, aber eben nicht sehr konsistent und nicht sehr einfach zu merken. Okay. Bei Unix, eines der Probleme ist, dass einige Kommandos 2 Buchstaben haben, das sind eine ganze Menge, andere Kommandos 3, 4 oder 5. Das heißt, jetzt ein Novize, wie soll der sich das merken? Er hat an dieser Stelle keine wirkliche, einfach zu memorierenden Hilfsmittel. Und das ist durchaus ein System, Konsistenz zum Beispiel auch in der Formulierung. Also gibt es binäre Entscheidungen, dann entscheiden Sie sich für eine Formulierung, ich meine on oder off, oder true oder false oder 0 oder 1, Sie können alles nehmen, aber machen Sie es nicht bei einem Kommando so und beim anderen Kommando anders. Deshalb auch diese Strukturierung. Okay. Und noch eins, es geht natürlich nur, wenn Sie das wirklich sauber geplant haben und wenn Sie das eben auch, was wichtig ist, auch den Usern bekannt geben, nicht nur in der Entwickler-Community machen. Also Ihre Entscheidungen müssen dem User bekannt gegeben werden. So, nochmal eine Betrachtung von Studien, nämlich was bedeutet es, wenn Sie eine konsistente Ordnung von Argumenten benutzen. Diese konsistente Ordnung wäre zum Beispiel Copy, also Aktion, Quelle und Ziel immer in dieser Reihenfolge. Inkonsistent wäre, wenn Sie eine dieser Unterschiede hier unten vorgeschlagenen Kommandos machen würden, also mal so, das wäre definitiv nicht so gut. So, jetzt noch eine Entscheidung, nämlich Symbole oder Schlüsselwörter. Ja? Wird darauf ankommen, welche Nutzerklassen Sie haben, was geschickter ist. In jedem Fall ist zu empfehlen, dass Klarheit, also auch Konsistenz, auch auf Kosten von längeren Kommandos, immer vor Geschwindigkeit geht. Noch eins, jeder von Ihnen wird mehr oder weniger mal so eine Sprache entwickeln. Das wird definitiv so sein. Es sind aber zwar keine Sprache in der Regel, die eine ähnliche Bedeutung oder Nutzung, Umfang wie eine Shell bei Windows oder Unix haben wird. Das heißt, bei Betriebssystemen, wo jetzt die Anwender sehr, sehr häufig und gegebenenfalls auch sehr pointiert sich ausdrücken wollen und müssen, da ist Länge und damit geringere Geschwindigkeit möglicherweise ein wichtiger Aspekt mit. Aber ansonsten bei allgemeinen Anwendungssystemen würden wir immer sagen, Klarheit geht vor Geschwindigkeit. Das sind hier jetzt nochmal Beispiele und da sehen wir ganz eindeutig, wie inkonsistent das Unix da ist mit MKDIR bis über die zweibuchstabigen Kommandos hin zu dem dreibuchstabigen. Ich glaube, es gibt in der Unix-Shell geradezu alles. Ja. Und diese Abkürzungen sind absolut nicht gut gewählt und es fehlt in dem Design jeder Standard, liegt aber auch in der Art und Weise, wie das Unix sich damals entwickelt hat und können wir auch kaum noch was dran ändern. Wenn wir etwas ändern können, dann sollten wir auf jeden Fall dieses auch nochmal zum Anlass nehmen, das heißt, wir sollten eher spezifisch etwas sagen als allgemein. Gucken wir uns das am Beispiel an, was meine ich damit? Zum Beispiel für Insert, Delete, für Texteingaben, das heißt entweder einfügen oder löschen, was könnte man da sagen? Ja, man könnte natürlich den Begriff Insert, Delete genauso wie vorgeschlagen benutzen. Wir könnten aber auch Add und Remove benutzen. Wir könnten sogar hier seltene Begriffe benutzen wie Emble oder Perceive im Gegensatz zu Walk und View. Der Unterschied hier ist, dass oben die Alternativen sind wirklich unterscheidend, Insert, Delete, während unten die sind eben nicht unterscheidend. Allgemeine Begriffe, Alter anstelle von Insert und Correct sind halt nicht so präzis, das muss man einfach sehen, nicht so spezifisch wie Insert, Delete. Und man kann es auch noch auf die Spitze treiben. Wir können natürlich auch nicht mal oder schwer unterscheidbare Kommandos könnten wir natürlich geben. Natürlich sind das hier an dieser Stelle nur Gimmicks. Also Sie sehen das gar nicht. Da muss ich mal den Pointer ein. Sind dies hier nur Gimmicks? Ich glaube, ich hoffe zumindest, dass niemand auf die Idee kommen würde, so eine Kommandosprache zu benutzen. Also nochmal, ABC würde dann für Insert stehen, ja, und nein, schlecht. ABC minus ADBC würde für Insert stehen und ABC minus AC würde für Insert stehen. Natürlich ist das Blödsinn. Es ist nur, um klarzumachen, was man alles falsch machen kann, worauf man auch jeden Entwurf testen sollte. Das heißt, ist die Ausdrücke, sind die Kommandos, die ich benutze, wirklich spezifisch. Das Interessante ist, die beste Performance der User erreicht man dann, wenn man vergleichsweise seltene, also in der Umgangssprache nicht häufig vorkommende Begriffe benutzt. Die werden dann als spezifisch eingeordnet und auch gemerkt, im Gegensatz zu allgemeinen Begriffen. Die allgemeinen Begriffe haben die schlechteste Performance und recht gute Performance haben interessanterweise auch noch Nonsense-Begriffe. Warum? Weil sich die Anwender, wenn sie die Sprache lernen, sich diesen Nonsense spezifisch merken. Okay. Unterscheidbarkeit ist natürlich riesig wichtig, also so etwas sollte auf keinen Fall auftauchen. Jetzt die Frage der Abkürzung, was kann man da empfehlen? Gut, in Deutschland sind natürlich auch in der Umgangssprache Abkürzungen schon üblich, aber Sie sehen hier in den USA, diese Staatenkennzeichnungen, die kennt schlicht und einfach jeder und dann sollte man sie auch benutzen und durchaus einbauen. Das heißt, wenn man aber jetzt genau hinschaut, dann steigen die Fehlerraten mit komplexeren Kommandos. Zum Beispiel, wenn Sie einen Shift oder einen Control-Mode zusätzlich drücken müssen, dann ist das ein Problem. Kurze Kommandos sind gut im Allgemeinen, haben aber den Nachteil, wenn die Abkürzungsregel nicht klar ist dem Anwender, nach welchem System Sie die Abkürzungen konstruiert haben, dass man sich die schlecht merken kann. Es ist natürlich auch Sie, wenn Sie jetzt nochmal überlegen, die Unix-Kommandos, Sie merken sich ja nicht MV, sondern was merken Sie sich? Sie merken sich natürlich Move. Ja? Und dann gegebenenfalls diese Abkürzung. Ja? Das ist das, was Sie sich merken. Und da muss man Kompromisse finden. Anfänger ganz grundsätzlich, also Novizen, bevorzugen immer vollständige Kommandos, so wie wir es vorhin besprochen haben, zum Beispiel mit diesen drei Begriffen immer. Sie haben damit einfach eine höhere subjektiv empfunden, eine höhere Sicherheit und darauf basierend ein höheres Vertrauen. Und dann ist das auch in Ordnung. So, aber Sie haben schon gesehen, kurze Sachen sind wichtig. Das heißt, nach welcher Methodik und diese Methodik, die Sie benutzt haben, sollten Sie unbedingt im Benutzerhandbuch dokumentieren. Sollten Sie denn abkürzen? Sie müssen abkürzen, gegebenenfalls für die Experten. Na, da können Sie natürlich immer argumentieren, das ist doch vollkommen egal, was ich denen präsentiere. Die müssen es sowieso lernen und dann tun sie es auch. Und deshalb ist es egal. Aber Sie können es denen ja so einfach wie möglich machen. So, eine der ersten Strategien, die Ihnen vielleicht einfallen werden, ist einfaches Weglassen. Das heißt, Sie legen einfach fest, jedes Kommando hat drei Buchstaben. Und es ist immer das ausgeschriebene Wort, und zwar die ersten drei Buchstaben des ausgesprochenen oder ausgeschriebenen Kommandos. Das Problem dabei ist, das ist sehr, sehr einfach, ist auch vergleichsweise elegant. Das Problem ist nur, dass Sie oft in Kollisionen kommen. Das heißt, zwei Kommandos haben dieselben drei ersten Buchstaben. Okay, das wäre dann nicht so schön. Okay. Was ist insbesondere im Deutschen ja nicht so üblich, aber im Englischen üblich, ist das Weglassen der Vokale. Ist in anderen Sprachen ja sowieso auch schon üblich. Das heißt, die Konsonanten tragen im Grunde genommen den Konsonanten mit. Das ist im Englischen oder gerade im Amerikanischen, im britischen Englisch nicht ganz so stark, aber üblich. Das heißt, es kommt ja nicht von irgendwer, dass die Leute Christmas als X-Mas schreiben. Warte mal, wie war das noch mit den Fußgängerkreuzen? Fällt mir jetzt nicht ein. Aber das so einfach, dass das gesprochene Wort übersetzt wird und dass einfach die Vokale weggelassen werden. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, um schneller zu schreiben, wenn Sie so wollen, weil die Vokale ergeben sich fast immer automatisch. Und für Sie noch als lesegeübte Menschen, Sie können den Text in der Regel sogar genauso schnell lesen wie mitgeschriebenen Vokalen. Andere Möglichkeit, anstelle von einfach weglassen, ist erst den letzten Buchstaben zu nehmen. Oder eben den ersten Buchstaben, wenn das Kommando sich aus einer Phrase ergibt, also wie LF, wie List Full, dann könnte man natürlich LF dafür schreiben. Das ist typischerweise dann verwendbar, wenn Sie vorher bei der Konzeption des Kommandos, bei dem Volltextkommando, dem hierarchischen Konzept gefolgt sind. Und gerade im Englischen auch, einfach Phonics oder XMAS hatte ich Ihnen als Beispiel schon gesagt. Das heißt, anstelle von execute, also X und dann QT zu schreiben, ist bei uns im Deutschen nicht üblich und dann müssten Sie die Leute dann eben darauf hinweisen. Generell, also man hat sich auch hochwissenschaftlich damit beschäftigt, das ist nur schon eine Weile her, aber gilt immer noch, zum Beispiel von Ehrenreich und Borkow gibt es da verschiedene Regeln, wie man das machen sollte. Das sieht dann so aus, auf jeden Fall solche Regeln festlegen, immer eine Erstregel, im Falle des Konfliktes kommt die Zweitregel zur Anwendung. Das kann man sich dann relativ auch gut merken oder wenn ein Kommando nicht funktioniert oder nicht das tut, was ich erwarte, dann liegt es möglicherweise daran, dass da die Zweitregel benutzt werde. Aber auch diese beiden Leute sagen ganz klar, die Anwender müssen das wissen. Ja, das ist immer ein Zeichen eines guten Entwurfs, dass sie so etwas auch angeben können. Sobald sie diese Abkürzungen sollten quasi für den Expertenmodus auch immer angeboten werden. Das heißt, wenn Sie eine Kommandosprache entwickeln, die kann ruhig ein bisschen geschwätzig sein, für die Experten kann man dann entsprechende Anwendungen, also Abkürzungen angeben. Auch das kennen Sie aus Menüs auch, dass Sie also so etwas durch, da nennen wir es dann Shortcuts, realisieren können. Einheitliche Länge dieser Kommandos ist auf jeden Fall zu bevorzugen. Also genau das nicht wiederholen, was Unix macht. Auf der anderen Seite, auf der Kommandoseite, auf der Eingabeseite mit Abkürzungen arbeiten, aber bitte nie auf der Systemmeldungsseite, auf das, was Sie ausgeben. Also wenn Sie eine kryptische Ausgabe formulieren, die nur so von Abkürzungen strotzt, dann haben Sie einen groben Fehler begangen. Okay, der Computer sollte also nicht in Abkürzungen antworten. Okay, es sei denn, es gibt Platzprobleme, aber das ist wohl eine Sonderform. Gut, es gibt auch andere Regeln für Abkürzungen, sondern zum Beispiel hier eine Sache, dass man Kommandozeichen-Eingabe, also gut, man sollte natürlich nur dann, das ist einfach die Regel, auch eine Abkürzung anbieten, es sei denn, man hat gesagt, okay, genau drei Zeichen, dann und nur dann, wenn ich dadurch auch etwas einspare. Ja, also, ich denke mal, aber das ist selbstverständlich. Das gilt jetzt auch für Menüs und so weiter, zum Beispiel. Und in Menüs ist es ja üblich, dass der Shortcut eben da unterstrichen wird und gegebenenfalls groß geschrieben wird. Ja, jetzt habe ich Sie mit sehr, sehr langweiligen Kommandosprachen gequält. Aber vertrauen Sie mir, ich bin eigentlich sicher, dass jede von Ihnen einmal in Ihrem Berufsleben in diese Folien zurückgucken wird. Und Sie werden sich nicht alles merken von dem, was Sie hier an Regeln gesehen haben, aber Sie haben es genau richtig gemacht. Wenn Sie dann einen solchen Entwurf gemacht haben, schauen Sie nochmal, ob Sie es gemäß der Spielregeln und der Erfahrungen, die man gerade mit diesem Bereich gemacht hat, eben auch vernünftig gemacht haben. Ein großer Unterschied, heute sagen die Leute oft, das brauchen wir nicht mehr. Also zu meiner Zeit hat jeder Informatiker irgendwie mal eine neue Programmiersprache entwickelt und dann auch gebaut, also den Compiler dazu gebaut, den Interpreter dazu gebaut. Das ist heute nicht mehr üblich, aber ich persönlich meine, obwohl ich Computergrafik im Hauptfach mache, es gehört auf jeden Fall zu einem Informatiker, zu einer Informatikerin dazu, das eben auch zu beherrschen. Gibt es an dieser Stelle von Ihnen Fragen? Ich weiß, es war ein bisschen aufzählend und dann insofern vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber Ich hoffe, wichtig. Dann kommen wir noch ganz schnell und nur der Übersicht halber zur natürlichsprachlichen Kommunikation. Ja, da müssen wir uns jetzt klar machen, das ist so ein Riesenwunsch, aber vielleicht auch eine der großen Pleiten der Informatik. Es kommt immer stärker, Speech to Text funktioniert inzwischen auch recht gut, aber mit dem Verstehen der natürlichen Sprache ist es nicht immer sehr, sehr weit her. Das sehen Sie, es funktioniert gut, vergleichsweise gut, wenn wir in einem festen Kontext arbeiten können. Fester Kontext könnte zum Beispiel sein die Buchung eines Zimmers in einem Hotel. Da funktioniert es vergleichsweise gut und auch die automatische Übersetzung dann entsprechend. All dieses funktioniert, aber sobald Sie diesen Kontext verlassen oder den Kontext öffnen, haben Sie eine große Pleite. Auf der anderen Seite, ich denke mal, heute im Zeitalter der Smartphones wird es fast auch gar nicht mehr angeboten. Aber vor ein paar 5 Jahren oder so war es das Experiment, dass jeder mal versucht hat, über ein Telefon Kinokarten zu bestellen, mit mehr oder weniger guten Erfolg. Ja? Obwohl das ja sehr, sehr einfach strukturiert ist und das System ja eigentlich fast immer nur sagt, sagen Sie jetzt das und das. Okay. Woran liegt das? Es liegt einfach an der Komplexität, die unsere natürliche Sprache hat. Und wenn Sie sich jetzt Deutsch anschauen, Sie wollen das gerne im Deutschen anbieten, naja, es ist halt ein Unterschied, ob ein Nordfriese antwortet oder ein Oberbayer. Ja? Und naja, natürlich sagen Sie, da haben wir das feine Hochdeutsch für. Ja gut, aber das ist natürlich nicht die natürlich gesprochene Sprache. Das muss man einfach klar sehen. Also ein früherer Kommilitone von mir, der ist im Odenwald geboren und der sagte ganz ehrlich, das Erste, was wir in der Schule lernen, ist eine Fremdsprache. Und das ist Hochdeutsch. Weil sonst sprechen die in ihrer Umgebung einfach Odenwald platt. Und es ist gar nicht so natürlich das Hochdeutsch, wie wir vielleicht meinen. Dazu kommen Akzente. Ja? Selbst wenn die Leute Hochdeutsch sprechen, spricht ein Hannoveraner deutlich anders als ein Mannheimer. Ja? Einfach der Akzent ist leicht verschoben. Das Zweite ist, die Semantik ist sehr, sehr stark kontextabhängig. Habe ich Ihnen vielleicht versucht, Ihnen schon klar zu machen, dass Computersprachen typischerweise kontextunabhängig sind. Aus vielen guten Gründen, denn den Kontext zu erstellen, ist oft sehr, sehr schwer. Und wenn Sie wirklich natürlich sprachlich arbeiten wollen, gut, dann haben Sie eben auch eine potenziell riesige Userbasis, die alle Individuen haben kleine Unterschiede. Okay, also immer noch der aktuelle Stand, obwohl diese Folie wahrscheinlich nahezu 10 Jahre alt ist, aber es hat sich nicht verändert. In beschränkten Anwendungsgebieten, zum Beispiel Buchungssystem für Kinos oder Hotels, da funktioniert es vergleichsweise gut. Da geht es. Sobald Sie diesen Kontext verlassen oder öffnen, da wird es wirklich schwierig. Freie Kommunikation ist bis heute kaum denkbar.
Ja? Das hat sich inzwischen ganz gut entwickelt.
Es entwickelt. Bitte?
Mit Cloud-Diensten, weil Sie einfach eine riesige User-Base haben.
Ja. Genau. Es entwickelt sich immer weiter, aber echt freie Kommunikation, also ich glaube, ein guter Test ist immer mal Google übersetzen zu lassen. Ja? Weil da kriegen Sie dann wirklich mit, ob es verstanden wurde. Weil das Generieren ist vergleichsweise einfach, wenn man genau weiß, was man sagen will. Und da sieht man, das ist problematisch. Natürlich entwickelt es sich, trotz alledem, man muss immer im Hinterkopf haben, dass automatische Sprachübersetzung ein Beispiel von IBM war. Haben Sie mit einem echten Türken, so einem echten Türken heißt das, Sie haben ein System aufgesetzt, was das vorgegaukelt hat, nämlich die automatische Sprachübersetzung vom Russischen ins Englische. Warum haben Sie es gemacht? Ja, weil Sie wirklich geglaubt haben, und deshalb ist eines der großen Lügen, dass Sie das innerhalb der nächsten 5 oder 10 Jahre locker schaffen. Haben Sie aber nicht. Ganz einfach, weil Sie die Komplexität der natürlichen Sprache unterschätzt haben. Und dann diese ganzen Kontextinformationen. Gut, also wir sind noch ein Stückchen weg. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher, das ist richtig. Die Systeme werden leistungsfähiger. Die Vorteile sind ja auch klar. Man muss sich nicht diesen Strukturen, alles das, was wir über Kommandosprachen gelernt haben, unterziehen, all diesen Regeln. Man muss es nicht lernen, sondern man kann einfach mit seiner Sprache bedienen. Nur eins machen Sie sich auch klar, es ist nicht notwendigerweise schneller. Ich weiß nicht, wie oft Sie zu Ihrem Kommunikationspartner gesagt haben, sag doch einfach, was du willst, dann mache ich es ja. Aber er sagt es ja nicht in natürlicher Sprache. Er erzählt ja irgendetwas. Okay. Unerfahrene Benutzer reagieren, wenn das System es nicht richtig versteht, was sie meinen, aus welchen Gründen auch immer, ja, funktionieren in der Regel, obwohl gerade es für sie gedacht wäre, sehr irritiert dadurch. Ja. Auf der anderen Seite, die Experten, naja, die sagen, je präziser die Sprache ist, umso besser. Also bitte keine Mehrdeutigkeiten. Liegt vielleicht auch an dem Personal, an den Typen. Außerdem haben Informationssysteme für die sprachliche Kommunikation teilweise unübliche Verhältnisse von Datenraten von 1 zur Ausgabe, also zum Beispiel 1 zu 1000. Also das ist Eingabe, vergleichsweise wenig und sehr, sehr viel Ausgabe. Also die Herausforderungen wären Kombination von natürlich sprachlicher Kommunikation mit grafisch interaktiven Techniken, alles das, was wir mit Menüs und was wir nächstes Mal mit Direct Manipulation noch lernen, lässt sich potenziell sehr, sehr gut kombinieren. Und Entwicklung von Systemen, einfach die potenziell hohen Fehlerraten, aber auch die in der menschlichen Kommunikation immer enthalten sind, ja, die das tolerieren können. Denn das wäre unbedingt nötig. Gut, ich will keine Spezialvorlesung dazu machen, aber dazu würde sich eine Spezialvorlesung lohnen. Leider ist es so, wenn wir zusammenfassen, sind Kommandosprachen immer noch die wichtigste Komponente oder eine ganz wichtige Komponente am User Interface. Das entsteht nicht automatisch, sondern Sie müssen es gestalten. Es ist eine gute Möglichkeit, um sowohl Novizen als auch Experten, wenn Experten mit höherer Geschwindigkeit eine Bedienung zu erlauben. Kommandosprachen alleine sind fast immer ungeeignet für Novizen oder auch, wenn Sie es selten benutzen wollen. Und Sie sollten auf jeden Fall diverse Regeln, die wir eben durchgesprochen haben, beachten. Vielleicht steckt es nicht mehr in den Kinderschuhen, wie hier steht. Vielleicht ist es in der Pubertät. Aber es ist auf jeden Fall nicht voll entwickelt. Das müssen wir einfach feststellen. Es entwickelt sich aber gerade natürlich durch Smartphones und durch Tablets sehr, sehr schnell. Und man sollte es immer genau beobachten, was an der Stelle passiert. Jetzt zur gesamten Vorlegung. Ja, wir werden noch 3 Vorlesungen machen. Wir haben noch 2 Hauptthemen. Und das eine Hauptthema ist Direct Manipulation. Das Essentielle eigentlich, dass an einem WIMP-Interface möglich ist. Das heißt, das Objekt identifizieren und dann da die Kommandos drauf aufbauen. Welche Strukturen es da gibt, wollen wir uns nächstes Mal anfangen. Und last not least, Usability und das Testen der Usability und alles das, was dazu gehört. Ich wäre fertig an dieser Stelle. Sind wir auch ein bisschen früher fertig. Aber gerne stehe ich Ihnen noch für Diskussionen bereit. Nur Sie nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis dann.